Genau, das Hören ist eigentlich das, was passiv mitläuft, aber ohne dem geht es natürlich überhaupt nicht. Man merkt es dann sehr zum Beispiel, wie wichtig Hören ist, wenn wir auf der Bühne sind und Soundcheck haben und teilweise nicht gut hören, dann nicht gut intonieren können beim Singen, weil wir irgendwie die Instrumente, die wir brauchen, nicht gut hören oder unsere eigene Stimme zu leise hören und so. Und da geht es dann oft so, ich höre mich nicht und kann man das noch lauter drehen und.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Carola Gaustra, freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei unseren Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Schwerpunkt ist, wie immer in unseren Podcast-Folgen, das Thema Hören und auch alles, was dazugehört, ganz besonders wichtig. Auch heute haben wir da wieder einen interessanten und prominenten Gast. Freue mich sehr, dass er da ist. Sie kennen ihn von der Bühne, vom Fernsehen, eigentlich überall in den Medien zu sehen und zu hören. Lukas Bermann, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du hast schon gehört, es geht ums Thema Hören. Du bist jetzt auf der Musicalbühne, du bist im Radiostudio schon gewesen, im Tonstudio, im Fernsehen. Wie könntest du dir den Job überhaupt vorstellen, ohne zu hören? Was bedeutet Hören für dich?
Natürlich nicht. Also das Hören ist ein Sinn, der natürlich in meinem Beruf ganz wichtig ist, wenn es um Musik geht, wenn es um Sprache geht, wenn es um Ausdruck geht. Das ist nicht wegzudenken, war natürlich auch ein großer Türöffner für das, dass ich überhaupt in diesen Beruf hineingekommen bin. Also ich bin ins musische Gymnasium gegangen, da war natürlich Hören mit Musik ein ganz zentrales Element in meiner Jugend schon, in meiner Kindheit. Instrumente spielen, singen, Schauspiel auch, immer in der Schule schon. Also ich bin da eigentlich wirklich damit aufgewachsen und nehmen es natürlich viel zu selbstverständlich, wie wir alle. Die Sinne, die bei uns funktionieren, die nehmen wir alle sehr selbstverständlich. Wenn sie dann nicht mehr funktionieren, dann fehlen sie uns natürlich. Aber bis jetzt habe ich noch ein ganz gutes Gehör. Also kann mich halbwegs gut drauf verlassen.
Schaust du auf deine Ohren, auf dein Gehör?
Auch das tue ich eigentlich nicht, nein.
Es ist schon sehr selbstverständlich, gell?
Es ist sehr selbstverständlich. Also ich muss sagen zum Beispiel, also bei mir ist natürlich auch sehr wichtig die Stimme. Die ist zum Beispiel viel mehr, wo wir uns darum kümmern, die wir trainieren, die wir hegen und pflegen, wo wir Sänger oder Schauspieler sofort immer merken, ah, da kratzt oder da könnte es zum Kratzen anfangen und werden schon nervös. Also die Stimme, die ist dann natürlich viel zentraler im Fokus, weil die auch oft nicht so leicht funktionieren kann und natürlich wir sie brauchen, weil sie etwas nach draußen transportiert.
Das ist dein Job auch.
Genau, das Hören ist eigentlich das was passiv mitläuft, aber ohne dem geht es natürlich überhaupt nicht. Man merkt es dann sehr zum Beispiel, wie wichtig Hören ist, wenn wir auf der Bühne sind und Soundcheck haben und teilweise nicht gut hören, dann nicht gut intonieren können beim Singen, weil wir irgendwie die Instrumente, die wir brauchen, nicht gut hören oder unsere eigene Stimme zu leise hören und so. Und da geht es dann oft so, ich höre mich nicht und kann man das noch lauter drehen und oder In-Ear, wir singen natürlich auch oft mit In-Ear, was dann auf einmal ein ganz anderes Hörgefühl ist.
Beschreib doch kurz, was ein In-Ear ist.
Ein In-Ear ist, wenn man sich so ein Dings in die Ohren reinstöpselt, wo man dann mehr oder weniger wie beim Kopfhörer die eigene Stimme und dann von der Band oder vom Orchester eben die Instrumente drauf bekommt. Das ist nimmt man vor allem bei großen Locations her. Also wenn zum Beispiel eine Riesenbühne ist, wir haben natürlich diese Verzögerung dann von den verschiedensten Instrumenten.
Wie lang ist die? 1-2 Sekunden oder?
Ja, also das glaubt man gar nicht, wie schnell das eigentlich geht. Also in großen Sälen, wenn man dann auf großen Bühnen wie in St. Margareten oder was steht oder keine Ahnung, Elisabeth vor Schönbrunn habe ich gemacht, das ist auch eine Riesenbühne. Da kommt noch Wind dazu, trägt natürlich teilweise dann auch den Schall ein bisschen woanders hin. Darum hat man in ihr, damit man eigentlich zeitgleich dann mit Dirigent, also das Visuelle dann auch mit dem, was man hört, zusammenstimmt. Und da ist natürlich gefährlich, wenn man dann gewisse Sachen nicht hört, die man aber unbedingt braucht zum Singen oder den Partner nicht hört und so. Also da wird Hören dann auf einmal im Beruf auch ganz zentral.
Kann man sich das einschalten? Lautstärke oder ist das...
Genau, es muss einschalten. Ich zeige es jetzt einfach mal so. Also ich habe jetzt auch hier ein Mikrofon dran und das schaut eigentlich dann ähnlich aus. Man hat das auch dann mit.
Schaltest du es laut ein oder bist du einer, der es ganz leise aufdreht?
Ich bin einer, der die eigene Stimme ganz gerne sehr laut hört.
Okay.
Weil das sind verschiedene Gesangstechniken. Wir natürlich, der wir immer mit Mikro singen im Musical oder im Popbereich.
Ihr habt es ja da, ne? An der Wange.
Wir haben es teilweise hier oder wir haben es eben eine Gurke in der Hand. Wir sind sehr gewöhnt, dass wir uns relativ laut hören und wie klassische Sänger zum Beispiel, die hören eigentlich, die brauchen das nicht so von außen, die hören eher in sich, wo der Ton ist und die Schwingung, die brauchen das Feedback nicht so, die sind das nicht so gewohnt. Wir sind sehr gewohnt, dass wir uns doch sehr hören. Das heißt, ich drehe dann einfach hier ein bisschen lauter, hier kann ich generell dann die Instrumente oder was auch immer laut und leise drehen. Wobei natürlich ich dann auch sehr abhängig bin vom Soundtechnik, also der ist dann auch sehr wichtig.
Das heißt, du weißt dann schon deine Stimmeinstellung oder deine Lautstärke, die du immer hast. Oder tust du das tagesverfahren? Tagesverfassung.
Ist sicher auch Tagesverfassung, okay. Ja. Also das, und vor allem jeder Raum ist anders eigentlich auch. Und natürlich jeder Techniker arbeitet anders. Also es gibt ja. sehr viele Künstler, die dann ihre eigenen Tontechniker mitnehmen. Sicher auch viele Popkünstler.
Ist das so eine Vertrauenssache?
Tontechniker? Ja. Ja. Und wir wissen auch ganz viel bei Konzerten und so, gehen oft Leute raus und sagen, ja, der Sound. Also der Sound ist das ganz stimmt. was Wichtiges, damit du auch emotional mitgenommen wirst, damit das wirklich gut ausgesteuert ist, die Instrumente wirklich gut hörbar sind, zum Beispiel die Bässe auch genau die richtige Dosis haben, dass du zum Gefühl, vom Bauchgefühl dann merkst, boah, das holt mich ab. Wenn es zu wenig ist, die Tiefen, dann wirst du auch nicht so abgeholt, dann bleibst du zu sehr oben eigentlich. Also Soundtechniker ist wirklich ein sehr filigraner Beruf, der ganz wichtig ist und auf den wir sehr angewiesen sind, weil wenn dich der zum Beispiel nicht laut genug dreht, dann kannst du eine Stimme haben wie ein Gott, das hilft dir dann nichts. Wenn du nicht gehört wirst, wo wir wieder beim Thema sind, dann war es das.
Also es ist eine Vertrauenssache und wenn der gute Dienst hat, dann freut man sich, weil dann klingt man am Abend wahrscheinlich sehr, sehr gut. Klar. Verstehe, so ist das. Du hattest noch nie Probleme mit den Ohren.
Muss man klar auf Holz klopfen, also meine Frau ist der andere Ansicht. Okay. Die sagt, warum hörst du nicht? Ja. Nein, aber jetzt ernsthaft, hatte ich zum Glück noch nie. Also ich hatte auch noch nie in meinem Leben eine Mittelohrentzündung. Wo man auch sehr sensibel wird, was das Gehör betrifft, ist, wenn man tauchen geht. Mhm. Also wenn man unter Wasser geht und ich bin vor vielen Jahren doch sehr viel tauchen gewesen. Das habe ich mir dann irgendwann aufgehört, auch mit den Kindern und so, doch, weil es ein Risiko auch birgt. Aber da ist nämlich das mit dem Druckausgleich und so, das ist schon auch wieder, da wird man auf einmal wieder auch auf dieses Organ sehr sensibilisiert, was sonst so automatisch mitläuft.
Was war für dich das Schöne, wenn du entspannt unten tauchst, auf 30, bis zu 30 Meter Tiefe?
Also eine der schönsten Geräusche für mich sind ja die Stille oder ist die Stille. Mhm. Und das ist natürlich im Wasser auch sehr angenehm, dass man eigentlich seine Ruhe hat, außer ein paar Fischchen.
Das kann dich keiner ansprechen.
Genau, da wird höchstens ein bisschen am Tank dann mal irgendwie mit Metall, wenn der Tauchlehrer irgendwas
wenn
will
der oder kommt.
Der Guide was will, ja genau das Hai, geklopft. Aber sonst hat man eigentlich diese Stille im Wasser und das ist schon ganz was Spezielles gewesen, die Tauchzeit.
Vermisst du nicht?
Doch, schon manchmal. Ja.
Das aber ist so eine Art Meditation auch teilweise.
Ja. Und vor allem diese Schwerelosigkeit auch. Also es ist ganz was Spezielles. Aber in den letzten Jahren bin ich dann eher auf Schnorcheln wieder gewesen. Also in den letzten 2 Jahren eigentlich gar nichts, weil wir eh kaum weg waren. Aber so geht es ja vielen.
Nochmal wieder zurück auf die Bühne zu kommen. Du hast eine enge Freundschaft mit Professor Dr. Baumgartner, einer der führenden HNO-Ärzte Österreichs, die natürlich für unsere Ohren da sind. Ganz, ganz wichtiges Thema. Er ist aber auch Theaterarzt und von daher kennt ihr euch beide.
Genau, wir kennen uns
mittlerweile. Wie kamst du zu dieser Freundschaft?
Wir kennen uns mittlerweile seit dem Jahr 2005, glaube ich, 2004, 2005.
Also schon sehr lange.
Schon relativ lang, ja. Und wir haben dann mal monatelang keinen Kontakt und aber es ist eigentlich immer sehr, also im Großen und Ganzen ist der Kontakt einfach über die, ja, kann man schon fast Theater, 2 Jahrzehnte sagen,
geblieben. Theaterarzt, weil er natürlich schaut, dass ihr auch fit seid am Abend zur Vorstellung. Also stimmlich von den Ohren her.
Also er hat viele von uns sicher schon gerettet und er weiß sehr gut, wenn man was tun kann noch, damit man eine Vorstellung schafft und wenn man einfach wirklich Ruhe geben sollte, damit man sich nicht wirklich Langzeitschäden dann holt. Also da geht es sehr viel um die Stimme natürlich, also das ist eher unser Thema dann irgendwie als das Hören. Aber da hat er ist da wirklich sehr für uns Künstler eigentlich immer da und das ist nicht der einzige Grund, wieso wir befreundet sind. Er hat auch einen sehr guten Schmäh.
Ja.
Aber ja, er ist da wirklich sehr, sehr supporting für uns. Und wir haben uns im Theater tatsächlich kennengelernt. Damals 2005 bei Romy und Julia im Raimundtheater.
Ein sehr forderndes Stück.
Das war sehr fordernd, ja.
Kannst du erklären, warum es so fordernd war? Weil sehr viel gesungen wird. Du hast eine der Hauptrollen gehabt damals.
Genau, ich war der Romeo damals. Und
also die Hauptrolle?
Ja, die Julia war noch an meiner Seite, aber ich musste mir den Titel teilen. Aber es war insofern sehr fordernd, weil es ja körperlich extrem anstrengend war. Also wir hatten da unglaubliche Choreografien. Das Ensemble noch mehr als wir Hauptdarsteller. Und es wirklich einfach, ja, Romeo trägt einfach die Geschichte dann 3 Stunden. Mhm. Und das war schon eine sehr intensive Zeit, ja.
Das heißt, stimmlich auch sehr anspruchsvoll.
Stimmlich und vor allem konditionell
sehr anspruchsvoll. Weil das dauert ja auch 2,5 Stunden oder sowas, gell?
Im Endeffekt ist die Vorstellung 3 Stunden mit Pause circa, also das ist schon ziemlich zur Sache gegangen.
Und das 7 Vorstellungen die Woche?
Ja, also 6 bis 8 Vorstellungen, je nachdem, manchmal auch 2 Doppelvorstellungen in der Woche. Also da es sehr erfolgreich war damals, ist da schon, waren sehr viele Vorstellungen. Trotzdem war mein Stück, das ich am meisten gespielt habe und am intensivsten gespielt habe, war Tanz der Vampire von 2009 bis 2011. Da habe ich, glaube ich, in den 2 Jahren 500 Vorstellungen gespielt. Also das war schon, aber ich habe es geliebt. Also das war auch eine wunderschöne Theaterzeit im Raunacher.
Und wie ist das mit der Stimme dann? Jeden Tag Gas geben?
Naja, das ist halt wirklich so ein, es ist wie eine Beziehung, sag ich mal. Manchmal läuft super und manchmal muss man halt wirklich auch ein paar Krisen ausstehen, arbeiten dran.
Ja.
Also man kann es ziemlich umlegen auf eine Beziehung. Man weiß auch nie in der Früh, wie sie gerade drauf ist, die Stimme.
Ja.
Auch das kann man umlegen.
Aber da hilft dann so ein Theaterarzt?
Jein. Also im Endeffekt, diese kleinen Wehwehchen und so, und bin ich mal gut drauf, habe ich sie zu viel belastet, habe ich vielleicht gestern Abend doch 1-2 Bier zu viel getrunken, dass man dann schon spürt, also ich spüre zum Beispiel extrem, damals, jetzt mache ich es ja gar nicht mehr, rauchen, das geht gar nicht, oder verrauchte Lokale, ist wirklich sehr dankbar, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Sowas spürt man sehr an der Stimme, aber natürlich auch die Belastung. Also so eine Doppelvorstellung, wenn du zweimal 3 Stunden sehr viel die Stimme beanspruchst, das spürst du auch am nächsten Tag. Und du musst halt dann für sich wirklich herausfinden, wie viele Ruhephasen brauche ich. Ich muss sagen, es wurde immer schwieriger dann, als die Kinder kamen, weil der Schlaf natürlich fehlt. Und Schlaf ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Dinge, nicht nur für den Körper und für die Psyche, sondern auch für die Stimme, also die Ruhe. Die Stimme kann sich super erholen, wenn sie wirklich Ruhe hat. Also das heißt wirklich, auf gut Deutsch gesagt, Wappen halten, dann ist es wirklich gut. Wenn du ein bisschen was schon wieder tust und redest und so, dann ist sie schon wieder ein bisschen belastet. Also wenn sie wirklich beleidigt ist, einfach mal 3 Tage wirklich den Mund halten und dann kann sie sich sehr, sehr gut eigentlich regenerieren.
Neigst du zu Kehlkopfentzündung oder solchen Sachen?
Nein, ich habe eher früher so ein Lungenthema immer so gehabt, so eher in den Bronchien. Also der Respirationstrakt in diesem Bereich ist bei mir eher anfälliger gewesen, muss ich sagen. Jetzt geht's eigentlich ganz gut. Ich habe da so jetzt meine Methode, die scheint wirklich ganz gut zu helfen.
Okay. Du hast gesagt, schlaflose Nächte, 2 Kinder, 2 noch relativ kleine Kinder. Das ist natürlich sehr laut bei euch. Wie ist es damit zuhören? Hören die Kinder zu, wenn ihr was sagt?
Ich weiß nicht, meine Eltern haben irgendwie früher was anderes gemacht. Also mir kommt vor, wir haben mehr zugehört, aber wahrscheinlich ist es auch nur eine Verklärung. Es ist schon, also Stille ist schon ein sehr wertvolles Gut, sage ich in meinem Leben, das ich sehr suche. Aber das hat nicht unbedingt was mit den Kindern zu tun. Die Kinder bringen Leben ins Haus, das ist ganz klar. Und die Kinder müssen auch laut sein. Und wir haben definitiv Kinder, die ein Organ haben. Wir haben auch relativ hohe Räume bei uns, insofern halt das Ganze auch dementsprechend. Aber die Ruhe ist was, also die Stille, die mich immer sehr berührt hat. Also ich habe vor den Kindern auch öfters, bin ich in Schweigekloster gegangen, ganz bewusst auch, um Ruhe zu haben, weil ich finde, dass unsere Welt einfach sehr, sehr laut ist. Und das Rausgehen aus der Stadt hat mir auch gut getan. Also ich habe jetzt wirklich einen wunderschönen Ort gefunden im Wienerwald, wo wir wohnen, wo es wirklich ruhig ist, wo kein Straßenlärm ist. Das ist etwas, was wirklich so sägt dann an mir. Also ist vielleicht doch die Hörempfindlichkeit, die bei mir dann wahrscheinlich sehr ausgeprägt ist, dann doch irgendwie beruflich auch, dass Lärm für mich etwas ist, was meine Gedanken eigentlich ziemlich stresst.
Hast du in der Stadt gewohnt?
Ich habe im 3. Bezirk gewohnt, ich habe im 6. Bezirk gewohnt, also wirklich
downtown. Wirklich im Zentrum, ja.
Und da ist immer was natürlich. Also natürlich sind wir nicht in New York City, aber Wien ist doch eine Großstadt. Ja. Und im 3. hatte ich schon eine ganz ruhige Ecke, das war ganz gut. Aber jetzt ist es einfach wirklich ganz anders. Also da im Wienerwald, das ist einfach wirklich, das ist wirklich eine Wohltat für die Seele.
Wo man auch spazieren gehen kann im Wald und wirklich regenerieren kann.
Ja.
Nochmal zu den Kindern zurückzukommen. Lest ihr ihnen vor Geschichten, hören sie zu? Ist das eine gute Nachtgeschichte-Thema bei euch?
Ja, also das
oder ist... Oder singt sie doch eher am Abend zum Einschlafen?
Nein, singen tun wir eigentlich gar nicht. Nein? Das wollen sie auch gar nicht sagen. Nein, es ist wirklich das Lesen. Also dieses Kuscheln und Lesen ist für sie so eine Zeit. Wirklich dieses Gemeinsame. Das finde ich auch total schön. Auch wenn ich die Geschichte teilweise nicht mehr lesen kann.
Ja, dann erzählt man sie schon. Gell?
Aber ja, ich denke mir dann immer, wie lange wird das noch so sein? Also es wird ja sehr schnell die Zeit kommen, wo sie dann keine Lust mehr haben. Aber die Stimme ist natürlich bei uns ein zentrales Ding. Also wir lernen natürlich auf die Texte laut für uns, wenn wir irgendwelche Lieder lernen, und die Kinder singen das automatisch nach. Und ich denke natürlich, durch das, dass bei uns die Stimme und das Singen und die Sprache unser Beruf ist, dass die Kinder da geprägt werden davon. Also Ich kann, glaube ich, kann schon beurteilen, dass sie eine gewisse Musikalität haben. Ob das jetzt vererbt ist oder ob das jetzt schon diese Frühsozialisation ist, die sie uns mitbekommen, das ist immer die Frage, was ist da als Erster gewesen? Aber sie singen Intervalle richtig teilweise, sie merken sich sehr schnell die Texte, bewundernswert, aber das können Kinder, wir müssen es ewig lang lernen, aber sie können es sehr schnell. Also es ist natürlich ein zentrales Element und die Kleine bemerkt auch bei der Kleinen, dass die eine viel fortgeschrittene Sprache in dem Alter hat als die Große. Also die Kleinen lernen auch von den Großen sehr, das ist auch sehr, sehr interessant zu beobachten.
Du hast vorher gesagt, du spielst Instrumente, welche? Und macht sie das zu Hause auch?
Ja, ja, also ich habe Klavier angefangen mit 6 Jahren und das macht jetzt meine Große auch, die hat auch heuer angefangen, wirklich spielerisch. Wir haben zum Glück eine sehr tolle Klavierlehrerin, weil mit mir wolltest du es natürlich nicht lernen. Das ist immer der Klassiker. Und ich habe dann ein Blasinstrument sehr bald gelernt, also bald mit 10 Jahren, Klarinette, bin dann später auf die Oboe gekommen mit 15 Jahren. Und das ist, mache ich jetzt nicht professionell mehr, aber doch hobbymäßig immer wieder. Also ich habe zum Beispiel bei einem unserer letzten Konzerte in der Stadthalle habe ich dann eine Ave Maria mit der Oboe dann wieder gespielt, weil was man als Kind lernt, hat man irgendwie noch drin und das ist ganz faszinierend. Und wenn ich die Oboe in die Hand nehme, dann gehen Dinge, die ich 15, 20 Jahre teilweise nicht gemacht habe, geht von selbst wieder. Natürlich muss man üben, man braucht den Ansatz. Ja. Natürlich ist das Atmen wieder ganz was anderes. Also die Luftsäule ist natürlich eine viel strengere bei der Oboe als die Stütze als beim Singen. Also da ist man wieder sehr in diesem Bereich. Aber die Oboe ist für mich ganz was Faszinierendes, weil bei diesem Instrument im Gegensatz zum Beispiel zur Klarinette oder zum Saxophon irgendetwas mitschwingt. Also man ist ja selbst das Instrument genauso. Mhm. Das heißt, wenn du ein Instrument spielst, schwingt dein Körper ja mit. Und bei der Oboe, dadurch, dass sie irgendwie relativ kleine Töne, also relativ fokussierte Töne hat und einen relativ kleinen Ansatz, schwingen da irgendwelche Sachen mit, wo wirklich du von diesem, oder ich muss wirklich von mir reden, weil wie es bei anderen ist, weiß ich nicht, wo ich von dieser Vibration, die durch das Rohr geht und durch dieses Instrument geht, auch selbst wirklich mit vibriere. Mhm. Und das sind wirklich ganz tolle Momente oft, so spezielle Töne, wo man wirklich so ein Einheitsgefühl mit diesem Instrument und auch mit dem Raum, den man dann in Klang versetzt irgendwie hat.
Ist auch schön.
Ja, und beim Singen gibt es das natürlich auch.
Okay.
Da bist natürlich nur du der Resonanzkörper im Großen und Ganzen und natürlich dann, was draußen zurückkommt. Aber die Oboe ist ja irgendwie ganz was Spezielles.
Mhm. Du hast eine zurzeit,
oder? Ja, ja, ja.
Musik. Jetzt gibt es so viel Musik auf dieser Welt, so viele verschiedene Themen. Was spricht dich an? Was hört sie zu Hause?
Wenig, ja. Also eben.
Das überrascht mich jetzt.
Ja, ja, ich sag's, also die Kinder hören schon sehr gern Musik, aber ich war immer schon auch vor den Kindern Ruhe. Also ich beim Autofahren zum Beispiel kein Radio. Ich habe da wirklich.
Auch nicht Spotify mit irgendwelchen Hörbüchern. Nee,
ich will meine Ruhe haben. Ich will meine Gedanken eigentlich meistens ruhig haben. Okay. Hörbücher dann schon manchmal, aber Musik eigentlich sehr wenig. Wahrscheinlich, weil ich einfach so viel mit Musik zu tun habe.
Ja,
das heißt,
das
ich habe natürlich, wenn ich jetzt wirklich im Engagement bin, jeden Tag eine irrsinnige Beschallung dann in Proben, auf der Bühne, dass die Ruhe für mich dann irgendwie so. Also kein Geräusch ist für mich eigentlich dann so die Erholung. Aber natürlich gibt es Musikrichtungen, die mich sehr ansprechen. Und da komme ich schon immer wieder zur Klassik auch zurück. Mhm. Aber eigentlich, was mich wirklich sehr, sehr berührt, ist sozusagen die moderne Klassik. Ich nenne es dann einfach Filmmusik. Also es gibt einfach unglaublich schöne Filmmusiken, finde ich.
Ja.
Von Ennio Morricone zum Beispiel. Der hat so teilweise Akkorde, die so sehnsuchtsvoll sind, und so eine Spannung halten und dann lösen sie sich auf. Also das kann nur Musik eigentlich, sowas emotional irgendwie hervorzurufen und natürlich dann immer gepaart, was man halt hört, mit den Erinnerungen, die man assoziiert. Mhm. Ich meine, in Wahrheit sind unsere Sinne, egal ob sie sehen, hören oder schmecken ist oder riechen, es ist ja immer die Erinnerung, die da oft mitfließt, die das ganz besonders macht oder eben ganz ekelhaft macht halt auch.
Also. Aber bei euch zu Hause wenig Musik, auch die Marjan.
Also
gibt es dann schon Diskussionen, jetzt schaut man mal was ein und.
Also seit den Kindern ist relativ viel Musik, also die wollen halt immer irgendwie, also wir haben auch ein Mikrofon und wir haben am Abend dann oft Disco, damit sie müde werden dann und dann singen sie oder wir tanzen auch dann, also gerade im Lockdown haben wir natürlich viel Zeit dann zu Hause gehabt und da haben wir schon natürlich viel Musik gehört, immer wieder. Sie haben dann sind total auf Beatles abgefahren, die Kids. Ja, es gibt nämlich so eine Sendung, die heißt Beatbugs, das sind so Käfer. Also wirst du vielleicht auch bald kennenlernen oder kennst.
Kenn ich noch nicht, ne?
Okay. Und die haben wirklich Beatles sehr cool gecovert. Und das lieben sie halt dann irgendwie. Ich finde es eh cool, wenn die Beatles hören.
Super, also, ne? Wieso nicht? Aber so neue Künstler, gehen die an dir spurlos vorüber? Ed Sheeran oder?
Nein, aber das ist, muss ich wirklich sagen, das ist mal schade. Also meine Frau, die das oft reinbringt. Also die ist viel mehr interessiert noch an, was ist gerade aktuell irgendwie an Popmusik da oder was kommt und so. Und die bringt das dann oft rein und dann kann ich sagen, ja, Hackerl, kann ich mal hören. Oder nee, also hörst du mal bitte mit dem Kopfhörer.
Ihr macht sehr viel zusammen. Ihr habt euch auf der Bühne kennengelernt, könnte man sagen. Ihr habt aber auch einige Alben zusammen gemacht oder ein paar Singles zusammen gemacht. Ihr macht sehr viele Benefiz-Sachen zusammen und das ist interessant. Interessant, ihr engagiert euch auch sozial verschiedene Gebiete. Ich sage jetzt, Haiti war ein Schlagwort. Mhm. Da habt ihr ein oder zwei Abende gemacht für die Erdbebenopfer damals.
Genau, das ist 2010 entstanden.
Schon, eine Zeit lang her. Ja. Aber trotzdem ist es euch wichtig, euch sozial zu engagieren. Das war ja nicht das einzige Projekt, das ihr gemacht habt. Warum ist das für euch so wichtig oder für dich so wichtig?
Naja, das war eben in einer Zeit, wo wir beide sehr viel gearbeitet haben und wirklich einen schönen Erfolg hatten auch. Und dann war diese Zeit eben mit und ich habe immer irgendwie mir gedacht, ja, dieser Beruf ist schön und er macht auch Leuten Freude, aber irgendwie ist er immer ein bisschen zu egozentrisch eigentlich. Mhm. Es geht sehr viel um einen selbst, es geht jetzt sehr viel, du bist natürlich das Produkt, du wirst geschminkt, du stehst auf der Bühne, man ist so im Fokus eigentlich und es war mir eigentlich ein bisschen zu ich-zentriert, dieser Beruf. Mhm. Und ich habe mir gedacht, mir fehlt irgendwas und dann kam eben dieses Erdbeben in Haiti und da haben wir gesagt, aber was könnte man da tun? Irgendwas muss man da tun, weil es einfach so eine Riesenkatastrophe war. Und da haben wir gemerkt, was wir tun können, ist der Zugang zu Menschen, nämlich zu Menschen, die wiederum spenden, indem wir ihnen ein Produkt bieten, indem wir Konzerte auf die Bühne stellen. Das haben wir dann über viele Jahre gemacht, das erste Haiti, später haben wir dann Integrationsprojekte für Kinder. Genau, ja. Damit unterstützt. Ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es natürlich ein bisschen weniger geworden, weil wir einfach familiär sehr intensiv,
engagiert waren.
Sehr intensiv eingespannt waren mit den Kindern zur Arbeit dazu und dann kam sowieso die Pandemie, wo Menschen zusammenkommen, war schwierig. Wir haben dann online ein paar Sachen gemacht, so Videos und so mit Spenden aufrufen. Das geht noch immer ganz okay, aber ich hoffe, dass es wieder Zeiten gibt, wo wir wieder unsere traditionelle Art und Weise, Spenden zu lukrieren, mit großen Konzerten fortführen können.
Ihr wurdet für euer Engagement, für euer Soziales auch mit dem Ehrenkreuz der Republik ausgezeichnet.
Ja, das hat uns ein bisschen überfordert.
Das hat euch überfordert, aber schon was Besonderes.
Ja, wir haben uns immer gedacht, also unter 40 dieses Zeichen zu bekommen.
Ich dachte auch, man kriegt das erst später, ja. Wann habt ihr es gekriegt, unter 40?
Ja, es war 2018 war das. Und ja, wir hatten da natürlich schon einige, ja, also Hunderttausende von Euro gesammelt, das ist schon wahr, aber trotzdem sagen wir, ich meine, das ist schon eine sehr große Ehre und ich dachte immer, das ist so am Ende des Lebens, so kurz bevor man abnippelt, kriegt man es irgendwo daran.
So dieser Ehrenpreis.
Genau, so und jetzt gib mal Ruhe.
Dieses soziale Engagement ist das eine. Ja, du hast aber auch noch ein zweites Standbein jetzt forciert, du hast einfach dich angemeldet bei der Universität, Privatuni und hast dein Master Abschluss gemacht.
Ich habe ein MBA gemacht, ja. Also Wirtschaft. Warum? Und Management. Naja, eigentlich schon so, ich wäre schon offen für Herausforderungen, was Kulturmanagement betrifft, beziehungsweise Intendanzen oder künstlerische Leitungen und so. Und da ist natürlich ein bisschen ein wirtschaftliches Know-how von Marketing bis Rechnungswesen und was auch immer, dass man da als Künstler noch tiefer auch in diese Management-Themen reinkommt, sicher von Vorteil. Und ich habe das berufsbegleitend dann gemacht über einige Zeit.
Was auch anstrengend ist?
Ja, wir Künstler haben immer wieder Lehrzeiten. Mhm. Das ist so, wenn du jetzt einige Engagement aus ist, manchmal überlappt es, dann ist es extrem stressig, manchmal hat man aber dann irgendwie ein bisschen Zeit dazwischen. Und ich wollte diese Zeit immer irgendwie mit irgendwas auffüllen. Und früher haben wir Reisen gemacht, sehr viel. Da sind wir dann halt mit dem Rucksack losgezogen in dieser Zeit. Das hat sich dann mit den Kindern natürlich ein bisschen aufgehört und da habe ich gesagt, okay, was mache ich in der Zeit dann irgendwie? Ich möchte es irgendwie sinnvoll.
Die Masterarbeit war das Magdas Hotel in Wien. Mhm. Dieses Businessprojekt zur Integration von Flüchtlingen im Arbeitsmarkt. Warum hast du dir das ausgesucht?
Ich habe ein Praktikum bei der, also auch nach einem Engagement mal, wo ich ein bisschen fed up war von unserem Beruf auch irgendwie, von diesem ständig irgendwie im Fokus stehen und auf der Bühne sein, habe ich ein Praktikum oder ein Volontariat bei der Caritas gemacht, bei der Caritas Österreich. Und da bin ich dann, da habe ich mein Studium auch gemacht damals und da bin ich dann mit diesem Projekt in Berührung gekommen, Social Business Projekt. Das war relativ neu damals. Und ich freue mich sehr, dass es das noch immer gibt. Also 7 Jahre jetzt, 2015 ist es gerade ein halbes Jahr gewesen, als ich die Arbeit geschrieben habe drüber. Und jetzt ist es 2022 und ja, es funktioniert noch immer sehr gut. Und es ist ein super, super Projekt.
Wolltest du dieses Studium machen, weil du genug von der Bühne hast oder sagst, es ist ein Ende in Sicht. Es wird irgendwann mal aus sein.
Also ich bin leidenschaftlicher Darsteller und leidenschaftlicher Musiker, aber ich bin
Realist.
Gar nicht realist. Weiß ich nicht. Es gibt Schauspieler, die Juppie Hees, das ist mit 103 noch auf der Bühne gestanden. Also es gibt alles Mögliche.
Frage es gibt ist, Menschen, die gibt nichts anderes. Selbst.
Will man das für sich selbst, aber es gibt einfach Menschen, die sagen, ich will nichts anderes. Das ist das, was ich will, und die wollen einfach nur das. Das war bei mir nie so. Ich habe immer mehr Interessen auch gehabt. Also darum kann ich auch ein Studium machen, was so weit weg ist von meinem Beruf eigentlich, weil wenn ich mich mit der Materie dann befasse, dann kippe ich da rein und dann funktioniert das eigentlich, dass ich dort das interessant finde. Das kann jetzt ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, weil man halt nicht so total bei seinem Ding das durchpeitschen möchte auf und auch wirklich Durststrecken durchtaucht. Hatte ich natürlich auch, habe ich auch durchgetaucht. Aber ich bin auch wirklich für andere Dinge offen. Aber natürlich müssen sie irgendwie berufsnah im Endeffekt bleiben, weil da habe ich natürlich meine Erfahrung im Veranstalten, im auf der Bühne sein, im Coachen, was auch immer in diese Richtung. Das sind jetzt 20 Jahre, wo ich einfach im Ausland Erfahrung gesammelt habe, wo ich im Inland Erfahrung auf kleinen, auf großen Bühnen gesammelt habe. Und das wäre komisch, jetzt Förster zu werden, sage ich mal, auch wenn ich die Ruhe im Wald liebe, weil da gibt es andere, die bessere Erfahrungen haben. Also es ist schon klar, dass man mit über 40 dann eher in seinem Metier irgendwo bleibt.
Wird sich ja gut verbinden lassen eigentlich.
Ja.
So wäre der Plan.
Das wäre der Plan.
Ist der Wiener, das Wiener Publikum was Besonderes? Du hast jetzt schon in mehreren Städten gesungen. Sind die treuer? Sind die anhänglicher? Sind die für Musical stark zu begeistern?
Also ja, also ich natürlich, hier ist mein Hauptzuhause, sage ich mal, oder meine Hauptbühnen, Raimundtheater, Ronacher, da habe ich halt wirklich am meisten gespielt, in der Volksoper dann auch, aber natürlich das Raimundtheater. Und sie sind insofern besonders, weil die Wiener Fans schon sehr treu sind. Das ist sehr schön. Aber die Wiener Premieren sind natürlich auch ziemlich die Hölle, sage ich mal. Weil bei den Wiener Premieren auch viele Leute hingehen, die es einfach nur blöd finden wollen, gibt's auch sehr viele. Also die einfach nur sagen wollen, die einfach reden wollen, die tratschen wollen, die einfach Dinge schlecht machen wollen.
Okay, ja, aber das ist das Gemüt dann auch, oder?
Genau, das ist schon sehr Special Vienna, sage ich mal. Eine ganz andere Erfahrung zum Beispiel, was Publikum betrifft, war Japan. Also das ist ein ganz anderes Publikum. Also die sind sehr neutral, positiv. Mhm. Da gibt's diese Beurteilung gar nicht so extrem irgendwie. Und die sind auch ganz ruhig. Also du hast ja bei uns ist da schon ein Publikum, das sehr mitgeht. Und die Japaner sind ja wirklich so. Da machen sie, dann geht's das nächste Lied wieder los. Ja. Das ist ganz lustig. Und darum war es eigentlich sehr schön, dass bei den Japan-Sachen dann, wenn die Europäer dann auch auf der Bühne sind, irgendwie wir es teilweise auch geschafft haben, sie ein bisschen mehr aus der Reserve noch rauszuholen.
Aber da kommen wenig Emotionen rüber, ne?
Tendenziell wenig. Also was bei denen, für uns ist es noch immer wenig, aber für sie ist es dann teilweise schon sehr viel. Mhm. Wer da übrigens auch mal dort war, weil wir von ihm vorhin schon gesprochen haben und von der Freundschaft, ist der Baumgartner, Dr. Baumgartner. Der hat uns auch mal in Japan besucht, bei einem Konzert. So treu ist er.
So treu ist er. wann sieht man dich jetzt wieder auf der Bühne?
Ja, also wie gesagt, ab Mai ist wieder sehr viel los. Da habe ich dann
Baden.
Viele Konzerte. Dann habe ich Elisabeth vor Schönbrunn ist geplant. Oh.
Auch mit auch deiner Frau gemeinsam, Marsha und Jacques?
Nein, das ist wieder eine andere Gruppe. Mit Max Seibert ist dabei, okay. Die Maya Hackford ist dabei. Mit Marjan habe ich dann wieder ein paar Konzerte im Sommer und dann eben Sunset Boulevard in der Bühne Baden. Das ist so mein großes Sommerengagement dann. Und im Herbst geht es dann wieder weiter mit Sound of Music in Salzburg, im Salzburger Landestheater. Das ist im Herbst dann wieder.
Die Texte sitzen alle?
Texte sind eigentlich immer meine kleinsten Probleme. Ja. Also
das ist nicht. Was ist dann das große Problem?
Das große Problem ist schon manchmal die Zicke in mir. Also die Stimme, die ist einfach. Wenn sie gut läuft, dann ist sie toll, aber es ist bei uns jetzt ein Schnupfen schon blöd, gell?
Ja.
Aber der Schnupfen ist bei uns schon, das behindert unser Instrument schon ein bisschen. Also da ist dann schon irgendwas ein bisschen verstopft.
Dann
einfach.
Klingst du einfach nicht so wie sonst.
Du fühlst dich anders, du hast nicht so ein Körpergefühl wie, oder Stimmgefühl wie sonst. Insofern ist man schon ein bisschen unsicher, funktioniert das halt. Also das ist halt das, was dann auch natürlich den Kopf mitnimmt, die Psyche. Ja. Das ist halt unser großes Steckenpferd. Und darum sind wir auch immer gleich so. Hat also einer irgendwie ein bisschen verkühlt, na geh mal weg von mir. Mhm. Wo man früher gedacht hat, was hat denn der? ja. Aber er ist halt Sänger. Und das kennt halt jeder Sänger irgendwie, dass wir da einfach sehr anfällig sind.
Aber
und
mit Kindern ist das schwierig. Die bringen doch alles mit aus dem
Kindergarten. Mit Kindern ist es in der Tat schwierig, ja. Also ja, darum sage ich ja, mein Beruf hat sich schon mit Kindern dann verändert. Einerseits der Schlafmangel, andererseits natürlich die Krankheiten, die du dann immer wieder bekommst. Ich habe aber jetzt eine Methode, die eh sehr in ist, die wirklich, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist dieses Kaltbaden. Also diese Wim Hof-Methode heißt das. Also Aha. Ich gehe jeden Tag ins kalte Wasser oder dusche kalt. Und das soll das Immunsystem sehr stärken. Auch vor allem im Winter.
Ja. Und dir geht es auch viel raus, das ist ja auch gut.
Wir sind relativ viel draußen und wir sind wirklich einfach mitten im Wald. Und in der Nähe von uns ist irgendwo eine Haftanstalt für lungenkranke Häftlinge. Das heißt, es soll anscheinend sehr gute Luft sein, weil man hat sogar lungenkranke Häftlinge bei uns in der Nähe.
Was wünschst du dir für die Zukunft? Machst du jetzt den Doktor, die Dissertation?
Oder? Das muss man mal schauen. Also. Das muss man mal schauen. So. Das ist ein sensibles Thema. Nein. Ich weiß es noch nicht. Also es kommt immer ein bisschen auf die Zeitressourcen natürlich drauf an.
Also heuer kommt mir vor, ist das Jahr schon sehr dicht
von jetzt den Terminen. Jetzt geht es gerade, ja. So. Aber es wird wieder sehr dicht werden und auch der Herbst wird sehr dicht werden, glaube ich. Da passieren noch Sachen, die ich jetzt noch nicht so... die noch nicht so publik sind, aber es wird wahrscheinlich sehr dicht werden. Aber wer weiß, also ich habe da keinen Stress, was das betrifft. Was ich mir wünsche, meine Wünsche sind so groß, die sind gar nicht so individuell auf mich bezogen, sondern die sind einfach eher so global. Aber das hilft nichts, wenn ich mir das wünsche, weil das passiert eh nicht.
Ja. Alles Gute. Viel Erfolg. Wir freuen uns auf die nächsten Termine. Wir freuen uns alle. Wir hungern ja der Kultur entgegen. Also wir freuen uns sehr, dass wieder was passiert auf diesem Sektor. Und auch musical-technisch, dass wieder was passiert.
Hoffentlich,
da sind ja einige Projekte jetzt in der Pipeline.
So ist es.
Freuen uns sehr. Pass auf deine Ohren auf und vor allem auf die Stimme. Mach weiter deine Kneipp-Touren oder was auch immer das ist. Danke für deinen Besuch, Lukas Bermann.
Vielen Dank.
Danke Ihnen fürs Zuhören. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren bei Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Und passen Sie gut auf Ihre Ohren auf.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Der erste Schrei von meiner ersten Tochter und der erste Schrei von meiner zweiten Tochter.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Es ist was ganz Besonderes, wenn man sich wirklich auf die einzelnen Sinne konzentriert. Und dazu gehört auch das Hören. Wenn man wirklich probiert, alle anderen Sinne auszuschalten und nur diesen einen Sinn ganz bewusst benutzt und sieht, was es mit einem macht.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Definitiv. Ich hätte Musik nicht hören können und ohne Musik hätte ich meinen Beruf so sicher nicht gefunden und damit meine Frau nicht und viele andere Dinge.